Ihr Lieben, bitte verzeiht, wenn ich eure Beiträge sozusagen zusammenfasse. Das hat einen systematischen Grund. Diese vier Beiträge repräsentieren und spiegeln alle Facetten von rhetorischer Kommunikation und ihrer Didaktik im Gesamtfeld von politischer, beruflich-wirtschaftlicher und Persönlichkeitsbildung. Dabei sind kommunikationspädagogische Bildungsprozesse immer alle drei Bildungen gleichzeitig, nur in unterschiedlicher Akzentuierung, wobei die Opposition Gewalt versus Nichtgewalt überall eine Rolle spielt, nicht nur in der politischen Bildung. Ich war schon als Student der Sprechwissenschaft, als Assistent in Kursen an der Europäischen Akademie Otzenhausen, so wie sie Eva Wesseler beschreibt. Da war schon klar, dass politische Bildung immer auch Persönlichkeitsbildung ist. Wie kann ich demokratisch handeln, ohne Demokrat zu sein? An der EAO, wenn sie ihr Angebot rhetorischer Bildung für Akteure der Wirtschaft öffnete, bei mir in meinen zahlreichen Nebentätigkeiten, Trainings, Coachings, Consulting, Supervision im Felde der Kommunikation für Medien, Unternehmen, Verbände, Kammern und so weiter und so weiter. Es war klar, dass auch die berufliche Bildung, außer dass sie natürlich auch Persönlichkeitsbildung war, immer sogar auf verschärfte Art und Weise politische Bildung war. Ich habe es in einigen Publikationen umrissen, in den Seminaren immer wieder erfahren. In entwickelten Gesellschaften und hochkomplexen Produktions- und Managementsystemen sind partizipativ, kooperativ, demokratische Praktiken autoritären oder manipulativen überlegen. Sie sind nicht nur kommunikationsethisch verantwortbar, sondern schlicht effizienter, profitabler. Vor diesem Hintergrund erscheint die von Pietzsch angerissene Problematik von Gewalt und Dialogagonie noch finsterer, weil in gewaltsamen und kommunikationsfeindlichen Prozeduren offenbar überhaupt keine Produktivitätspotenziale zu stecken scheinen, nicht einmal moralisch verwerfliche. Die Beiträge von Kröninger und Forster illustrieren auch meine außeruniversitäre Berufserfahrung, dass Führung und Management, sobald Rhetoriker sich in ihnen bewegen, sofort an rhetorisch-didaktische Systematiken anschließbar werden. Diese Nebentätigkeiten waren im Übrigen auch etwas, was mich in der Philosophischen Fakultät verdächtig machte. Wieso kann der Geld nebenbei verdienen? Was ist das für ein Fach, das in der Wirtschaft gefragt ist? Bei den Psychologen, Wirtschaftswissenschaftlern und Juristen wäre solches Misstrauen nicht aufgetaucht. Die hätten verstanden, dass diese Trainings, Coachings, Consultings in Wirtschaft, Verwaltung, Medien und Politik nicht nur Geld einbrachten, ich gebe zu, dass es nicht wenig war, sondern zu meiner Lehre in der Sprecherzieherausbildung, DGSS und später im Master Sprechwissenschaft und Sprecherziehung, notwendig dazugehörten. Durch diese Nebentätigkeiten wusste ich, was auf dem Weiterbildungsmarkt los war, was gefragt war, was nicht. Ich kannte Unternehmen, Verwaltungen, Medien von innen, kannte vor allem die Akteure zum Teil persönlich sehr gut. Ich wusste, wie man die rhetorischen Konzepte in die diversen Kontexte einbrachte, konnte all das ins Studium einbringen, zum Teil sogar Studenten zum Hospitieren und Assistieren mitnehmen. Mancher hat dadurch einen Markteinstieg gefunden. Hinter allen vier Beiträgen steht das Gassnersche Konzept von Rhetorik als politischer Bildung in unterschiedlicher Facettierung. Bei Wesseler ist es politische Bildung tout court, so wie ursprünglich am Institut für Rhetorik und Methodik in der politischen Bildung entwickelt. Bei Kröninger und Forster ist es berufliche Weiterbildung in der Wirtschaft, wobei die partizipative Gesprächs- und Rederhetorik auch als Organisationsrhetorik ihr politisches Potenzial nicht verliert. Bei Pietzsch scheint der Entstehungszusammenhang des Konzepts wieder auf. In der Demokratie geht es darum, miteinander zu reden, um Konflikte zu lösen, ohne brachial zu werden. Und wenn man miteinander redet, nicht verbale Gewalt auszuüben oder zu manipulieren, sodass jeder selbst entscheidet, wo er zustimmt und wo nicht. Nicht jede Mündlichkeit führt zur Mündigkeit, nur diese Art von Mündlichkeit, und sie setzt sie gleichzeitig voraus. Im Übrigen stammt der Slogan »Mündigkeit durch Mündlichkeit« nicht von Geißner, sondern von Ilse Schwanzberg-Reichert. Es ist dieses kommunikationspädagogische Konzept, das Geißners große fachliche Leistung ist, nicht die Gegenstandskonstitution in der Sprechwissenschaft. Ich habe das sehr ausführlich aufgezeigt. Die Einsicht und ihre pädagogische Umsetzung, dass eine partizipativ-demokratisch-kooperative Rhetorik in sich politische Bildung ist, auch wenn sie nicht Parlamentsreden und ihre Inhalte thematisiert, sondern schon, wenn sie Schüler zu produktiven Klärungsprozessen anleitet. Und wenn sie Teamgespräche in Unternehmen optimiert, indem den Teilnehmern Verantwortung zugestanden wird und sie nicht zu Befehlsempfängern degradiert werden. Es ist insgesamt ein wirklich großartiges Konzept, das noch immer wirkmächtig ist und auch von anderen Fachvertretern via Plagiat usurpiert worden ist. Man sieht, auch in der Konkurrenz um kommunikationsethische Exzellenz kann man zu unredlichen, manipulativen Mitteln greifen. Da mag es dann nicht verwundern, sondern nur betrüben, dass sogar der Erfinder dieses wunderbaren Konzepts zu unredlichen, manipulativen Mitteln griff, als er mich mit fairen Argumenten für seine Lehrstuhlnachfolge nicht verhindern konnte. Das gipfelte in dem Seminar öffentlich vorgetragenen Entschluss, er müsse dafür sorgen, dass er einen moralisch einwandfreien Nachfolger bekomme. Desinformation, Verleumdung und üble Nachrede fühlten sich in der Konsequenz fast an wie Gewalt. Das spricht nicht gegen das Konzept, nur gegen den Konzeptionisten. Natürlich kannst du etwas Vernünftiges, Humanes, ethisch Wertvolles entwickeln und ihm selber nicht genügen. Der alte Marx soll, als er ausnahmsweise mal Geld hatte, an der Börse spekuliert haben, erfolglos übrigens. Es ist nicht das, was den Sozialismus fragwürdig gemacht hat. Geißner hatte noch andere Züge gemeinsam mit Marx, außer dass er wie Marx die Geschichte, die Sprechwissenschaft auf ihren Begriff gebracht habe und nach ihm eigentlich nichts mehr zu sagen sei. Es ist der Ton seiner Polemiken. Marx und Engels, Lenin später sowieso, schreiben in Artikeln, die sich mit der zeitgenössischen Philosophie auseinandersetzen, in Parteitagsreden, in ihrer Korrespondenz über Meinungsgegner und politische Konkurrenten, auf eine so scharfe und herabwürdigende Art, die man nur als menschenverachtend bezeichnen kann. Wenn man so empfindet, ist es nur ein Schritt zur politischen Verfolgung, wenn man erst einmal die Macht hat. Man lese die Marx-Engels-Korrespondenz nach, die Stefan Heim seinem Lassalle-Roman beigefügt hat. Ferdinand Lassalle wird dort nur der Itzig genannt. Nicht antisemitisch, aber sonst genauso ätzend und verächtlich schreibt Geißner über seine wissenschaftlichen Opponenten bzw. die, die er dazu macht. Beispiele dafür sind seine Polemik gegen Papst Weinschenk nach ihren Publikationen zu Drach und die Replik auf meinen Drach-Aufsatz von 2004. Auch diese Art der Auseinandersetzung hat mit Überzeugungsrhetorik und dialogischer Reziprozität wenig zu tun. Das Schlimmste ist, dass ich in meinen Texten diese Art von Polemik mitunter auch entdecke. Nicht ganz so ausgeprägt, aber die Herkunft so mancher Bosheit ist unverkennbar. Auch diese Art von Schwachsinn löst bei mir mittlerweile allergische Reaktionen aus. Aber noch ein paar Worte zu dem Thema Gewalt, das bei Peach anklingt. Der Artikel ist natürlich weit davon entfernt, das mit den Bezügen von Gewalt und Kommunikation oder Rhetorik umrissene Problemfeld auch nur annähernd zu sortieren. Er thematisiert Gewalt auf einer politischen Ebene, wo sie als Kommunikationsakt, also rhetorisch gelesen werden kann. Die Terrorakte des IS und Ähnliches, wie der Überfall auf Charlie Hebdo, sind sicher Botschaften an den Westen. Aber die Taten des NSU waren das nicht. Sie wurden auch nicht propagandistisch aufbereitet. Sie waren der Anfang des von den NSU-Tätern gewollten Völkermords. Auch der Hamas-Überfall am 7.10.23 war zunächst kein Zeichen, sondern pure Faktizität, der Beginn einer zweiten Shoah. Die dabei entstehenden Handybilder und Videos sind zuerst so etwas wie Trophäen, dann werden sie als Terrorpropaganda genutzt. Hoffentlich dienen sie eines Tages als Beweismittel vor Gericht. Angeregt durch Peachs Beitrag möchte ich mir einen ganz anderen Aspekt von Gewalt ansehen. Gewalt in der Biografie eines, der sich als Exponent und Repräsentant einer bewusst gewaltfrei sein wollenden Rhetoriklehre versteht. Meine Generation, dazu zähle ich alle, die zwischen 1945 und 1960 geboren sind, ist aufgewachsen in einer Kultur, in der Gewalt Erziehungsmittel war. Prügel zuerst, aber auch Einsperren, Essensentzug in die Ecke stellen, Ausgehverbote und so weiter. All das waren Disziplinierungsmittel, die auf die Macht von Eltern, Erziehern, Lehrern zurückgingen, den Edukandi körperliche Gewalt zuzufügen. Und so wurden wir verprügelt. Von unseren Eltern eher chaotisch, weil sie ihre Emotionen nicht im Griff hatten. Von unseren Lehrern und den Geistlichen eher systematisch, weil die ihren Sadismus in feste Prozeduren gegossen hatten, wie das Apportieren des Stocks, mit dem auf die Hände geschlagen wurde, aus dem Klassenschrank. Von älteren Schülern aus den oberen Klassen, die eine Kompensation brauchten. Und wir prügelten selber, sobald wir Klassen unter uns hatten, und führten im Wohngebiet brutale Kriege zwischen den Gangs der Kinder der unterschiedlichen Straßen. Als junger Mann, der sich sehr für Entwicklungspsychologie und Psychoanalyse interessierte, habe ich mich immer vor dem Vaterwerden gefürchtet, weil insbesondere die Psychoanalyse nahelegte, dass wir zur Wiederholung der Traumatisierungen verurteilt seien, die wir selbst erlitten hatten. Als ich dann zum ersten Mal Vater wurde, war ich positiv überrascht und sehr erleichtert, dass es überhaupt keinen Wiederholungszwang gab. Es genügte, dass ich die Prügelmethoden der Generation meiner Eltern falsch fand und mir vornahm, so etwas nicht zu tun. Es war auch kein Kampf gegen einen inneren Drang, nein, es hatte einfach die Vernunft gesiegt. Das kann einen aufklärerischen Optimismus befördern. Zumindest war diese Erfahrung der erste Schritt zu einer mit den Jahren immer kritischeren Sicht auf die Psychoanalyse. Kinder nicht zu verprügeln, heißt aber nicht, dass die Beziehungen ganz gewaltfrei sind. Ich schäme mich für verbale Wutausbrüche, die Kinder alleine wegen der Lautstärke als gewaltsam empfunden haben müssen. Fortschritt ist eben immer relativ. Jenes erste Kind, der erste nicht geprügelte Sprössling der Gutenberg-Mischpoke, mein Sohn Tillmann, war seit seinem 10. Lebensjahr ein Angler. Das konnte er in unseren Campingferien in der Champagne im Obstgarten von Goncourt gut ausleben, weil die flache Kalklandschaft des Pertois voller kleiner Wasserläufe und Baggerseen war. Also waren wir auch oft in diesen typischen französischen Läden Chasse et Pêche, in denen man jedwedes Zubehör bis hin zu Jagdwaffen kaufen konnte. In der Nähe unseres Camping-Obstgartens gab es in einem Dorf am Lac du Der einen solchen Laden, der gleichzeitig auch Brocante machte. Während Tillmann nach immer raffinierteren Ködern suchte, entdeckte ich ein zierliches, schön gearbeitetes, sehr altes Springmesser. Die Feder funktionierte sogar noch. Köder und Messer gekauft, Vater und Sohn zurück im Wohnwagen, wo die Beute den anderen vorgezeigt wurde. Da sprach der Sohn einen Satz, den manche als altklug bezeichnen, der aber einer Grundvernunft entstammt, die mit dem Erwachsenwerden oft verloren geht. Ja, und das hat der Papa für sich gekauft, wenn er mal mit Reden sich nicht weiterhelfen kann.